Das ist die Stimme von meiner Schwester Rosa, als wir ein Kunstwerk ausprobierten auf unserer Radtour bei meinem letzten Deutschlandbesuch. Ja, erst habe ich mich auch gewundert, dass sie vorschlug, durchs Ruhrgebiet zu fahren. Dortmund, Igitt, habe ich gedacht. Von früher, als ich selbst noch in Deutschland lebte, kannte ich Dortmund und das ganze Ruhrgebiet eigentlich nur als eine Drecksgegend, wo es stinkt und wo immer überall braune Suppe in der Luft hängt. Ja, aber das hat sich natürlich geändert über die letzten Jahrzehnte. Denn, wie ich zusammen mit meiner Schwester herausfand, wird die Emscher, ein Flüsschen, welches von Holzwickede bis unten an den Rhein durchläuft und früher als Kloake Deutschlands galt, jetzt bereinigt. Und ein ganzes Stück weit bis nach Recklinghausen sind sie schon gekommen. Und die Strecke habe ich mit meiner Schwester mit dem Fahrrad abgefahren. Am Rande der Emscher stehen nämlich alle 3 Jahre überall große Kunstwerke, die man zu Fuß oder halt ganz günstig mit dem Fahrrad erreichen kann. Und diese Stimmprobe mit dem irren Echo, die habe ich innerhalb eines Kunstwerks aufgenommen. Einem gold ausgemalten Ei von innen. Draußen sieht's eher aus wie ein Riesenstück Kohle. Denn hauptsächlich geht es ja um Renaturierung, um das Sterben der Industrie. Und zu diesem Thema haben die Künstler auch alle gearbeitet. Die begehbare Skulptur, die ich als Kohlestück bezeichnet habe, wo meine Schwester drin singt, heißt Zur kleinen Weile und wurde vom Berliner Kollektiv Raumlabor erarbeitet. Wie bei allen Kunstwerken steht ein Kunstscout davor. Für die 100 Tage der Ausstellung haben die Kunststudenten von Dortmund nämlich dieses Projekt übernommen. Hier stand Nadine und auch ein Besucher, Ulrich, die mit mir über die Sache sprachen.
Ich mache das als Berufsfeldpraktikum. Ich studiere Kunst hier an der TU. Ja, das ist für uns die Möglichkeit. Wir haben vorher ein Seminar gehabt, wo eben wir uns in Gruppen mit den Kunstwerken beschäftigt haben. Und dann konnten wir halt eben, wenn wir 60 Stunden hier auf der Emscher Kunst dann arbeiten, können wir es als Berufsfeldpraktikum machen. Also ich erkunde mein Berufsfeld Kunst, was ich neben einer Lehrertätigkeit da theoretisch noch alles damit machen könnte.
Und machen Sie da auch mit bei der ganzen Sache? Oder
nein,
sind
ich bin hier
ein Besucher.
Ich bin hier zufällig vorbeigekommen und fand das sehr interessant. War aber auch schon ein paar Tage vorher mal hier, da war niemand leider. Bin dann einfach zufällig da mal reingegangen und war überwältigt. Unglaublich. Dieser Klang muss jeder mal ausprobieren. Ich war auch gerade drüben auf dem Boot. Das ist auch ganz interessant, mal auf dem Boot zu sitzen, das so einfach in der Landschaft steht und sich einfach mal, einfach mal die Seele baumeln lassen.
Das Boot, von dem Ulrich sprach, ist auch Teil der Kunstausstellung. Es steht aber nicht im Wasser, sondern unter einem Spaghetti-Knotenpunkt der Autobahn. Dementsprechend laut ist es natürlich. Man kann hinaufklettern und oben sitzt ein Künstler.
Ich bin einer der Künstler, die auf dem Boot arbeiten. Das ist ein Projekt von der Verena Seibt und der Claire Stracke. Das ist ein Künstlerduo aus München. Und die haben dieses Boot hier für die Emscher Kunst entwickelt und das folgt der Emscher Kunstroute und wechselt auch alle 2 Wochen seinen Standort. Im Laufe dieser Zeit werden unterschiedliche Künstler eingeladen, auf diesem Forschungsschiff im Grunde die Expedition mitzumachen und ihre künstlerische Forschung hier an Bord zu betreiben. Ich mache hier was ganz anderes, als ich am vorherigen Standpunkt gemacht habe. Da waren wir am Dortmunder U, also im Innenstadtbereich. Dort habe ich den Parkplatz und die kleinen Gegenstände darauf mit Hilfe der Besucher kartiert und habe die Geschichten gesammelt, die mir die Besucher erzählt haben. Und hier ist die Situation nun eine ganz andere. Der Ort hier ist wesentlich weniger frequentiert. Man hat hier diese komischen Brückensituationen und so. Das ist sehr spannend hier zu sein und eine erste Annäherung an den Ort habe ich jetzt gestern gemacht und habe hier die wilden Brombeeren, die hier wachsen, eingekocht zu einer Marmelade. Und Sie können da gerne mal probieren, wenn Sie wünschen. Und hallo. Und es kann sein, dass durch den Genuss der Marmelade man eben hier vielleicht dem Ort hier einen Schritt näher kommt. Einfach weil diese Marmelade von hier ist. Und wenn es richtig gut läuft, dann kann es sogar sein, dass man sich temporär oder auch dauerhaft, das weiß ich jetzt noch nicht genau, da fehlen mir jetzt noch die Versuchspersonen, in einen der Anwohner hier verwandelt, nämlich hier leben auch permanent Taub zum Beispiel.
Ah.
Da oben. Also das ist jetzt der nächste Schritt. Nach dem Einkochen der Marmelade geht es jetzt irgendwie darum, vielleicht hilft die einem schon, dass man auch eine wird, um da hochzukommen durch den Genuss, aber
vielleicht muss man auch andere Zusätze dann der Marmelade zufügen.
Das kann sein. Das kann sein. Das gehört jetzt mit zum Experiment. Genau. Und da schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht.
Ja, fliegen konnten wir nach dem Kosten der Marmelade leider nicht. Aber in der Innenstadt von Dortmund am großen U haben wir natürlich auch viele Kunstwerke gesehen. Zum Beispiel ein Video über ein tamilisches Fußballteam. Ja, man soll sich vorstellen, auf der Rheinländer Straße mitten in Dortmund leben mehr Tamilen als sonst wo in Deutschland. Ja, und dann ging es weiter zur alten Kokerei Hansa. Dort wurden Videos ausgestellt, genannt Schlagende Wetter. Eine Filminstallation hieß es, des Münchner Künstlerduos M&M. Die gesamte Kokerei Hansa ist inzwischen zu einem Industriekunstwerk erklärt worden. Und Fotos zu all diesen Sachen finden Sie auf unserer Webseite. Ja, und als wir dann mit dem Fahrrad so weiterfuhren, durch Castrop-Rauxel kam ich an einer offenen Garage vorbei. Darin saß Helmut Pagenkemper, ein alteingesessener Einwohner von Castrop-Rauxel, der jetzt schon länger in Rente gegangen ist und in seiner Garage Schnitzarbeiten macht. Er konnte mir einiges über die Vergangenheit erzählen.
Hier war Zechen viele gewesen, ja.
Haben Sie da gearbeitet?
Ich war nur 2 Jahre auf der Zeche, da bin ich sofort abgekommen.
Warum?
Unten gab es keine Sonne. Keine Fenster.
Ganze Tag im Dunkeln.
Und dann, ja, das war nichts für mich.
Das interessiert mich jetzt eigentlich am meisten, von jemandem zu hören, der wirklich in so einer Zeche war, weil die gibt es ja kaum noch.
Nee, gibt es überhaupt nicht mehr.
Nee. Also das war richtig Schwerstarbeit,
hier
oder?
Hier in Kösterbrauchsel waren 5 Zechen dran hier. Und die sind alle zu.
Was hat das denn für die Leute bedeutet? Ich meine, das waren doch die Arbeitsplätze hier in der Umgebung.
Ja. Das war, wie das anfing, damit das Gerücht, dass die Zechen schließen würden. Natürlich, die waren alle am Boden zerstört. Ne? Aber die meisten, die sind in Frührente gegangen. Die sind manche schon mit 49 Jahren in Rente gegangen. Die anderen, die sind irgendwie immer weiter weg hier aus dem Ort. Ne? Bis nach Mahl sind die hingegangen oder Gelsenkirchen da oben die Ecke.
Aber da wurde ja auch alles zugemacht.
Mit der Zeit, ja. Aber da wurden die immer älter und dann sind die auch wieder in Rente gegangen.
Ja, und wie ist das mit den jungen Leuten hier jetzt?
Ja, das ist viel Industrie hier. Und das ist alles verteilt.
Also es gibt noch Arbeitsplätze in der Industrie hier?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Was ist Chemie oder so?
Chemie auch. Ist aber schon mehr außerhalb jetzt wieder nach Gelsenkirchen zu. Wir haben hier nur Rüttgers. Da sind sie auch zugange mit Schließung und dergleichen. Da sind jetzt so eine Franzose da drin.
Was machen die denn?
So Teer-Fabrik.
Ah ja.
Aber bis jetzt ist es noch intakt. Hm. Noch haben sie die Arbeit.
Ja, ich stelle mir das schwer vor, wenn so eine ganze Industrie einfach dann abstirbt, was die Leute dann machen, die ihr ganzes Leben und vielleicht schon die Väter und die Großväter dann auf der Zeche gearbeitet haben. Dann ist plötzlich da muss so ein Leerraum sein, was man dann macht. Ne?
Hier, wir hatten doch hier in Bochum hatten wir das Opelwerk gehabt.
Ah, ja, das ist auch zu.
Das haben sie auch geschlossen und da waren ja über 3.500 Mitarbeiter, hier nur aus Kassel-Brauchs und waren da am Arbeiten. Ja, wo die jetzt alle sind, weiß ich auch nicht.
Hm.
Die haben sie auch vermittelt, aber ihr seht ja Leute, die haben hier noch Häuser gebaut.
Ja.
Wer kauft denn nachher noch ein Haus, immer wenn hier nichts mehr los ist?
Genau. Und es ist ja schön jetzt zu sehen, dass die Emscher so sauber ist und so, ne?
Die wird noch sauberer.
Aber ganz schön viel muss man dafür bezahlen, ne? Wenn man die ganzen Arbeitsplätze bedenkt.
Ja, die haben ja jetzt alles unter Rot hier. Wann wollen die jetzt? Ich glaube, in 2, 3 Jahren ist es soweit. Dann wird die wird das alles umgeleitet, geht alles durch die Rohre durch.
Also die Abwässer, die gingen wirklich in die Emscher rein vorher?
Geht alles in die Emscher rein.
Also Sie sind ja schon länger hier, wie hat das denn gerochen damals?
Oh, das hat nicht gerochen, das hat gestunken. Das, aber wirklich, wenn, vor allen Dingen, wenn so Nebel kam, und da kam der ganze Dunst aus der Emscher dann nach oben hin, ne? Und jeder hat den wieder Wind stand. Ach, das ist man manchmal weglaufen.
Und das hat man in, überall in jeder Straße, in jedem Haus gerochen?
Ja, also die, die da hinten wohnen, direkt an der Emscher wohnen, die haben es am meisten gerochen. Hier kam das auch hin, aber nicht mehr so extrem.
Das waren also nicht nur die Abflüsse aus den verschiedenen Fabriken und den Werken, sondern auch richtige Abwässer.
Ja, Kloake, das ist alles rein, kriegt alles rein.
Nicht zu glauben, ne? Ich meine, das ist natürlich schön, dass das nicht mehr ist, ne?
Ja, auf jeden Fall. Da haben sie sich wirklich was einfallen lassen.
Hm. Ja. Und Sie leben jetzt hier ganz gerne, nehme ich an, wenn Sie...
Ja, ich sage mal immer so schön, alte Bäume verpflanzt man nicht.
Jetzt haben Sie auch bessere Luft und müssen nicht mehr in die Zeche oder sonst wo arbeiten.
Die Luft, die hat sich wirklich geändert hier. Jetzt kann man die Wäsche schon draußen hinhängen zum Trocknen wieder. Früher, wie die Zechen noch waren, da war es unmöglich. Ist so dreckiger reingekommen, wie sie rausging.
Ja, und damit kommen wir schon wieder zum nächsten Kunstwerk. Diesmal geht's um Klangkunst. Mitten in einem Wald sind 24 Lautsprecher angebracht. Auf dem Boden stehen Baumstümpfe unter hohen Bäumen, auf denen man sitzen kann und sich das Kunstwerk anhören. Fast eine halbe Stunde dauert es. Es heißt Forest for a Thousand Years von Janet Cardiff und George Boers Müller. Eine Klangkomposition, in der man nicht nur diesen Chor zum Beispiel hören kann, sondern auch geschichtliche mittelalterliche Schwertkämpfe, schweres Atmen, herabfallende Bäume und Hintergrundgeräusche aus verschiedenen Kriegen. Ich muss sagen, das war sehr realistisch, diese Geräuschkulisse. Und als wir wieder rauskamen und noch kurz mit Sven sprachen, dem Kunstscout an dieser Stelle, erklärte er uns, dass zwei Leute sogar ein Kriegstrauma wieder erlebt haben. Und auch Besucher mit Hunden oft bemerkt haben, dass die Tiere ganz verwirrt waren, weil sie ja etwas hören konnten, was sie aber nicht riechen oder sehen konnten. Und noch einmal zu den Tieren.
Vorher waren Biologen hier, die haben sich erstmal angeschaut, wo prinzipiell ein guter Standort wäre, damit keine, ja, zumindest seltenen Vögel betroffen sind. Also haben sich quasi Nistplätze angeschaut, haben dann Areal gesucht, wo möglichst wenig Vögel betroffen sind. Dann gibt es ein Schallgutachten nochmal von einem Toningenieur, was gemacht worden ist, der das mal explizit auf Vögel untersucht hat. Und von der Documenta wusste man, so wie ich das erfahren habe, dass das mit dem Wild, dass es zwar versucht, dieses Gelände zu meiden tagsüber, aber wenn das aus ist, zeigt eigentlich so die Erfahrung auch von den Nachtwächtern, die hier sind, die auf die Technik aufpassen, dass das Wild eigentlich nachts über ganz normal in den Wald wieder zurückkommt und das auch wieder annimmt, den Lebensraum.
In den letzten beiden Jahrhunderten hat die Emscher ihr Gesicht viele Male dramatisch verändert. Aus einem ehemals ungebändigten Fluss inmitten einer dünn besiedelten Landschaft wurde ein begradigter, offener Abwasserlauf inmitten einer dicht besiedelten Industrieregion. Und nun wandelt sich die Emscher zum dritten Mal. Zukünftig werden Haupt- und Nebenläufe wieder zu naturnahen Gewässern in einer Region, die den Wandel vom Schwerindustriestandort zu einem Standort für Dienstleistungen und Hochtechnologie bewältigen will. Der Umbau der Emscher ist eines der größten Infrastrukturprojekte Europas. Und die Kunst an der Emscher spiegelt auch diese Entwicklung wider. So gibt es als nächstes ein Kunstwerk, das heißt Wellenbrecher, von der türkischen Künstlerin Nevin Aladag. Es ist ein metaphorischer Abdruck der Arche Noah, die einst vermeintlich auf dem Berg Ararat in der Türkei entdeckt wurde. Und hierfür setzt die Künstlerin 60 über 6 Tonnen schwere Wellenbrecher in Form von Betontetrapoden ein, die im Wasserbau zur Sicherung von Ufern genutzt werden. Und zwar an einer Stelle, an der ein neues Hochwasserbecken gebaut wird. In Zukunft sollen hier Hochwasserwellen im Fall von Starkregenereignissen abgefangen werden. Auch hier war ein Kunstscout zugegen namens Stefanie und die erklärte uns weiter.
Genau, sie hat versucht, die Form wiederzugeben, der Arche Noah, also dieses Umrisses, welcher da auf dem Berg gefunden wurde, angeblich. Und und wenn man sich das jetzt mal hier so betrachtet in dem Gebiet, das ist ja ein Hochwasserrückhaltebecken und sollte mal ein Hochwasser kommen, würden ja diese einzelnen Becken so ansteigen und dann würde das Wasser steigen. Und jetzt in diesem Gebiet, wo wir uns hier gerade befinden, wäre das, also wo jetzt diese Betonwellenbrecher stehen, wäre der höchste Punkt.
Ah, da würden die auch unter Umständen noch rausragen.
Genau, und dann, das wäre dann der einzige Ort, an dem wir uns dann hinflüchten könnten, würde das Wasser halt hochsteigen. Ja, so wäre das dann halt für uns auch hier in der Flut sozusagen die Arche Noah. Anders könnte man es jetzt auch einfach auf uns Menschen beziehen, auf die Flüchtlingspolitik, dass wir eigentlich, wir leben irgendwie auch aneinander vorbei, also es herrscht Krieg, also die Menschen sind nicht mehr miteinander, sondern eher gegeneinander. Und sie meint halt, das müsste eigentlich ganz anders sein, weil die Natur ist schon so, so stark, die könnte uns direkt eigentlich von heute auf morgen auslöschen. Aber
was macht das dann für einen Unterschied, was für eine Hautfarbe man hat?
Genau. Dann sollten doch wenigstens wir Menschen halt auf der Erde zusammenleben und miteinander halt leben. Und das zeigt halt auch einfach, hinten ist ein Weg und hier vorne ist der Weg raus. Und in der Mitte ist ja dann dieses, so ein runder Platz halt. Mhm. Und das zeigt einfach, dass wir, auch wenn wir aus verschiedenen Richtungen kommen oder wenn wir von verschiedenen Nationen sind oder aus verschiedenen Ländern kommen, dann sollen wir doch trotzdem zusammen halt in der Mitte und zusammentreffen, dass wir nicht gegeneinander, sondern halt miteinander leben. So meint sie halt, dass wir alle eigentlich im selben Boot sitzen.
Natürlich gab es noch jede Menge weitere Installationen, aber wir können nicht auf alles eingehen. Eines möchte ich Ihnen jedoch nicht vorenthalten. Als wir uns nämlich einmal etwas verfahren haben, fast schon am Ende unserer Tour angekommen, trafen wir einen Mitarbeiter der Emscher Genossenschaft, die für dieses riesige Projekt zuständig ist. Und er konnte uns noch einige Hintergründe erklären.
Die Emscher, wenn Sie nachher weiterfahren, sehen Sie die Emscher noch als begradigten Fluss, das war früher mal ein ganz normaler Fluss, wurde als Kloake missbraucht oder genutzt aufgrund der Bergschäden, die wir haben. Weil die Erde immer absackte, konnte man keine Rohre in die Erde machen, die wären sonst gerissen. Jetzt sind die Bergschäden einigermaßen vorbei und deswegen kann man jetzt endlich Rohre in die Erde bringen, um die Emscher komplett unterirdisch zu machen.
Sie haben mir das Wichtigste erzählt, was ich noch nicht rausgefunden habe. Ich habe immer, warum machen die in Deutschland Abwässer in so eine Kloake? Das konnte ich mir nicht vorstellen, dass es so lange gewesen ist.
Im Ruhrgebiet gibt es dermaßen viele Bergsenkungen. Das passiert immer noch, dass da irgendwo irgendwelche Löcher auf einmal sich auftun, weil irgendwas unten...
Weil unten drunter gebuddelt worden ist, dass dann was absinkt, weil dann das Gleichgewicht nicht mehr stimmt.
Schlimmste sind dann diese Schächte, die irgendwie mal nicht erlaubterweise gefördert wurden. Weil man die nicht im Plänen hat, die konnte man nicht zuschütten und dann passiert irgendwas. Das ist schon ein paar Mal passiert hier in Deutschland.
Was das haben denn die großen Firmen einfach gemacht, solche Schächte gebaut? Oder die sind von 1800
weiß, sind
so
uralt,
und so viel?
Uralt, wirklich uralt.
Ah, okay.
Die sind 1800 noch was irgendwie, aus den alten, ganz alten Schächten. Da war ja mehr, ne, lasst uns mal, das ist das Zeug, das Schwatte, raus und dann ab dafür. Und dann haben die das einfach gebaut und dann, ja, keine Kohle mehr da, dann wurden die alten Holzdinger drin gelassen und weiter. Irgendwann ist das Holz verrottet und dann bricht der Berg zusammen. Und dann kann schon mal passieren, dass ein Stück vom Haus abbricht oder sonst irgendwas.
Okay, und das ist jetzt aber eine unheimliche Ingenieursarbeit, zu gucken, wo man das dann unterirdisch machen kann oder nicht.
Es geht von der Quelle der Emscher bis zum Rhein runter, komplett.
Unterirdisch?
Komplett unterirdisch. Die wird jetzt hier im Bottrop, da wo ich arbeite, da wird sie gereinigt, die Emscher, und im Dienstlaken das letzte Mal. Und dann fließt sie als sauberes Wasser wieder in den Rhein. Kein Trinkwasser. Trinkwasser ist ein himmelweiter Unterschied. Die Qualitäten fürs Trinkwasser, drin schwimmen können Sie, nur nicht trinken. Trinkwasser hat eine viel höhere Qualität, weil da sind dann weniger Nitrite, Nitrate und ich weiß nicht, was alles drin. Das lässt sich nicht komplett rausfiltern, da müsste die Anlage, ich weiß nicht, wie groß ist. Sie ist sauber. Wasser ist sauber, ist normal.
Und der Dreck kommt alles unterirdisch.
Das Abwasser wird nachher dann behandelt mit Bakterien, daraus wird dann wieder Schlamm. Aus dem Schlamm, der wird in großen Tanks reingepackt. Wenn Sie weiter runterfahren, nach Bottrop stehen da vier riesengroße Ü-Eier. So, da drin ist der Schlamm. Der fängt an zu gären durch Sauerstoffzugabe und die Bakterien. Daraus entsteht dann Methan.
Sagen Sie nicht, da wird dann Energie noch draus gemacht.
Aus dem Methan machen wir mit vier Blockheizkraftwerken Strom. Der Schlamm, der entsteht, der wird mit Kohle angereichert, wird in Verbrennungsanlagen verbrannt und damit wird auch wieder Strom.
Wow.
Wir machen im Prinzip aus Scheiße Geld.
Ja. Genau. Nach der Wegbeschreibung von Herrn Müller von der Emscher Genossenschaft kamen wir dann zum Endpunkt unserer Radtour, dem Punkt, an dem die Emscher noch Abwasser führt. Und mit dem hier installierten Kunstwerk, genannt Analyse, vom Schweizer Roman Siegner werde ich das Programm beschließen. Hier hören Sie durch einen auf einer Brücke angebrachten Lautsprecher über all die Teilchen, die chemischen Bestandteile, die hier noch immer in dem kleinen Flüsschen mitlaufen.
Chloroform, 1,1,1 Trichlorethan, Tetrachlormethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen, adsorbierbare organisch gebundene Halogene, Kohlenwasserstoffe, Phenole, 2,4,4 Trichlorbiphenyl, 2,2 5,5 Tetrachlor.